Wir hören heute Morgen auf einen Abschnitt aus 1. Mose 32 von Vers 23 bis zum Ende des Kapitels. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jakob, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir mit deinem Wort in dieser Gemeinschaft, in deiner Gegenwart in diesen Tag starten dürfen und wissen dürfen, du bist selbst nun mitten unter uns, du siehst uns an, du kennst uns, du durchschaust uns bis in die Tiefen unserer Seele und unseres Herzens. Und obwohl du uns siehst und obwohl wir so sind, wie wir sind, hast du uns doch lieb und nimmst uns an und hast nur Gutes für uns im Sinn. Und darum wollen wir auf dich sehen an diesem Morgen, auf dich hören, auf das, was du zu sagen hast, wollen ablegen, was an uns selber ist, wollen nicht mehr auf uns selber sehen, weder auf das, was gut erscheint, auch nicht auf das, was so elend ist, sondern auf dich allein sehen. Und uns daran freuen, dass du uns einen neuen Namen gegeben hast und alles Bisherige nichts mehr ist und nicht mehr gilt. Danke, dass du uns segnen willst, auch an diesem Morgen. Danke, dass du in deinem Wort zu uns kommst. Wir bitten dich, dass du zu uns redest und dass dein Wort an uns lebendig wird. Wir geben dir darüber die Ehre. Amen.
Wir haben in all den drei Tagen ja einmal immer die Losung genommen. Und das war ja heute Morgen die Losung, die wir schon beim Frühstück gehört haben. Und das Leben von Jakob ist ja ganz wichtig für uns. In manchen Liedern kommt das vor, der Gott Jakobs. Warum denn? Weil das ganz besonders war, wie Gott mit dem Jakob umging. Er gehört ja zu den großen Glaubensvätern Abraham, Isaak und Jakob. Er hat es ja sehr schwer gehabt mit seinen Söhnen. Hoffentlich haben sie im Kinderzimmer nicht so viele Probleme wie der Jakob, 12 Söhne, und dann war ziemlich Zoff da drin. Aber ganz wunderbar ist, wie Gott mit diesem Jakob umgegangen ist. Er ist ja eine Zwillingsgeburt gewesen. Aber er war nicht der Erstgeborene, bei Zwillingen gibt es auch eins und zwei. Die Geschichte seiner Geburt ist schon interessant und da hat man ihn schon genannt, den Fersenhalter, weil er bei seinem Brüderchen als Baby bei seiner Geburt den Fersen gehalten hat. Das ist immer ein Wortspiel um den Namen Jakob. Auch die Bedeutung der Listige klingt damit, dass er ganz besonders trickreich war, der Jakob. Das ist ihm von Geburt an nachgesagt worden. Die zwei Kinder waren völlig verschieden. Sehr interessant, Ich habe mal zwei eineiige Zwillinge erlebt, berühmte Künstler, Professoren in der Kunsthochschule in Stuttgart und in München. Und wie der eine starb, die wussten nichts voneinander, starb in der gleichen Stunde der Bruder in München, eineiige Zwillinge. Er hat eine Beerdigung mit zwei Särgen. Das war ein ganz großes Geheimnis um solche Zwillinge. Aber die beiden waren doch verschieden, ganz verschieden. Denn der Esau, der war ein Mann, das war so ein Grüner, der ist immer gern durch den Wald gestreift, ein Jagdspezialist. Und der Jakob war mehr einer, der bei der Mutter am Ruckschoß hing. Der war ein häuslicher Typ, ganz verschieden die zwei. Sehr interessant, wie ja unsere Gegebenheiten sind, für uns eine ganz wichtige Sache, wie ist meine Natur, mein Leben. Aber Gott hat, und das ist ja sein Geheimnis, diesen Jakob erwählt. Diese Erwählung Gottes, das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Sie werden das auch in Ihrem Leben beobachten, dass Sie sagen, es ist ganz merkwürdig. In meinem Leben hat Gott ganz besonders gesprochen. Meine Geschwister haben das alle nicht so empfunden wie ich. Die Erwählung Gottes ist ein Geheimnis, wie die Erwählung Israels, die Gott bestimmt hat. Auch bei dem Jakob war das ganz wichtig. Und nun erzählt uns die Bibel, wie der Jakob versucht hat, die Erstgeburt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so wichtig ist. Ich bin der Fünfte gewesen bei uns im Geschwisterkreis. Also mich hat das nie beschäftigt, die Erstgeburt. Die Erstgeborenen haben ja immer so einen gewissen Führungsanspruch. Vielleicht hat ihm das besonders imponiert, dass er das gern gewollt hat. Nein, der Jakob wollte den Segen Gottes haben. Und er sagte, ich will den Segen, der auf der Erstgeburt liegt, haben. Das müssen Sie wissen. Beim Jakob ist das nicht, dass er um irgendwelche materiellen Vorteile kämpft. Er sucht Gottes Segen. Und das ist das Allerwichtigste in Ihrem Leben. Wenn Sie Gottes Segen haben, dann kann der Teufel machen, was er will. Er ist hilflos. Vor dem Segen Gottes muss er zurückweichen. Das ist eine ganz wunderbare Sache, wenn auf Ihrem Leben der Segen Gottes liegt. Das ist wunderbar, dass durch Christus wir gesegnet sind in allen himmlischen Gütern. Aber um nochmal zurückzugehen, da hat sich ja das dann abgespielt mit diesem Essen, die rote Grütze, die er aß, ein Linsengericht, sagt man in der deutschen Übersetzung. Ich habe das immer als Kind nie verstanden, bei der Nudelsuppe hätte ich es besser verstanden als beim Linsengericht, dass das so attraktiv war. Und das hat er seinem Bruder dann abgeluchst und er hat gesagt, ja, wenn du mir die Erstgeburt dafür gibst, die kann man ja auch nicht verschenken, das ist ein komischer Kuhhandel gewesen, aber dem Esau hat das überhaupt nichts bedeutet. Das war ihm wurscht. Segen Gottes, was soll das sein, was soll das mit der Erwählung sein? Aber als es dann bei dem Vater Isaac dahin kam, dass er seinen nahen Tod spürte, wollte er seinen Erstgeborenen segnen. Und da hat der Jakob was ganz besonders Trickreiches gemacht. Er hat sich kostümiert, die Mutter hat ihn ja dazu angestiftet. Und das ist ja interessant, wenn Sie es mal beobachten, es gibt in der Bibel keine vorbildliche Ehe. Vielleicht tröstet Sie das. Das ist nämlich ganz schlimm, wenn die Mutter gegen den Vater arbeitet. Und das ist ganz schlimm, wenn die Mutter ihren Lieblingssohn hat und der Vater den Lieblingssohn hat. Also hoffentlich lernen Sie auch aus den Fehlern von solchen Ehepaaren. Die Bibel schildert das einfach. Das ist ja nicht uns zum Vorbild geschrieben, sondern auch zum Lernen. Ich höre noch meine Großmutter, wie sie mir als Kind erzählt hat, gesagt, das ist ganz furchtbar, wenn Eltern Lieblingskinder haben. Ja, ist ja ungerecht. Das dürfen wir ruhig auch so sagen. Aber die Mutter Rebekka stiftet ihn an, dass er sich kostümieren soll mit dem Fell von einem Kalb und die raue Haut seines Bruders nachahmen soll und wie der alte Vater Esau schon in seinen Augen nicht mehr klar sieht, aber merkt, da ist irgendwas, da stimmt was nicht richtig. Und sagt, deine Stimme, die klingt so anders, das ist doch nicht die Stimme von Esau. Ist ja bei alten Leuten doch interessant, die sind gar nicht so schwach, wie wir manchmal denken. Und die sind sehr hellhörig, wenn es um was Wichtiges geht. Und da sagt der Esau schon, was ist das? Und die ganze Geschichte läuft da. Und wie der Esau heimkommt und sein Wildbret mitbringt und das Mahl für den Vater bereiten will, merkt er, der Vater hat den Segen schon vergeben. Und das war eine ganz furchtbare Sache für die zwei Geschwister. Der Esau sagt, wenn ich dieses Bürschchen noch einmal kriege, haben Sie auch einen Bruder gehabt? Da kann man ja manchmal toll streiten. Und die beiden haben da richtig, und der Jakob hat gewusst, wenn der Esau, so ein richtiger Naturbursche, wenn der zuschlägt, da weiß ich nicht, ob ich mein Leben überhaupt noch retten kann. Und die Mutter gibt ihm den Rat und sagt, flieh doch in meine Heimat, nach Haran, und dann kommt die ganze Geschichte, wie er dorthin kommt. Und das Interessante ist ja, dass ihm dort heimgezahlt wird, dem Jakob. Er hat seinen Schwiegervater, den Laban, der ihn natürlich genau wieder so betrügt. Er muss das auskosten, die Betrügereien dieser Welt und die Unwahrhaftigkeiten dieser Welt als Viehhirte. Aber vorher war er noch ganz wichtig, wie er da unterwegs war an diesem Platz, wo später Bethel das Heiligtum war, ist ihm Gott erschienen und da sah er die Himmelsleiter. Fürchte dich nicht, ich will dich behüten, wo du hinziehst, sagt Gott. Und er sah den offenen Himmel, hier ist wahrlich Gottes Haus. Und das war das Geheimnis dieses Jakob, dass er unter dem Schutz und unter Behütung Gottes lebt. Was uns jetzt heute interessiert, ist, wie die Geschichte weitergeht in diesen Tagen, diesen Adventstagen, dass der Gott Jakobs trotzdem mit ihm geht, trotz der schweren Schuld. Und jetzt kann man nicht einfach sagen, die Schuld ist er. Nein, Gott bringt das irgendwo wieder zurecht. Also interessant, wie das auf einmal zurechtgebracht wird. Aber der Jakob muss lernen, ich kann die Sünden meines Lebens nicht ausbügeln. Ich kann das nicht zurechtbringen. Wir leben heute in einer Christenheit, die als höchstes Ziel hat, den Gedanken, ich kann das selber in eigener Kraft machen. Ich habe da gestern noch in einigen Büchern geblättert, in Büchern, das ist ganz erschütternd, wie das Christentum entleert wird in eine psychologische Mache von einem Menschen, der sich da ganz toll wehrt und seine Schwierigkeiten im Leben meistert. Grausam. In der Adventsbotschaft ist es da so wunderbar, dass Gott zu uns kommt, zu uns zerbrochenen Menschen, zu uns sündigen Menschen. Und dann breitet er sein Heil aus. Und das wird auf einmal wieder für uns ganz wichtig, was die Mitte des Evangeliums ist. Der schenkende Gott, der zu unwürdigen Leuten kommt. Ein Gott Jakobs, der ihn überschüttet mit Gutem. Zunächst hat es ja, wie der Jakob dann zurückgeht, das Erschütternde hat noch die Rahel, die hat noch die Hausgeister mitlaufen lassen. Erschütternd, wie das oft auch in frommen Familien ist mit diesen schlimmen Dingen der heidnischen Vergangenheit. Die hat er erst viel, viel später in Sichem begraben, unter den Bäumen. Und deshalb war Sichem ganz wichtig. Da sind auch ganz schreckliche Dinge passiert. Wenn in unserem Leben das Heidnische noch mit drin ist, dann gibt das ganz unheilvolle Dinge. Wir müssen immer wieder gucken, haben wir uns genügend gereinigt? Wir gestern Abend unsere Urenkel besucht, die hier in der Nähe sind, und mein Enkelschwiegersohn, der ist so arg interessiert, EC-Leiter, und hat mich dann gefragt, was heißt das immer, geht aus und sondert euch ab von ihnen. Ja, es ist wichtig, dass wir nicht in diesen dunklen Dingen der Welt mitmachen. Da muss eine klare Trennung herrschen. Mit einer organisatorischen Trennung, das bewegt viele, muss man aus der Kirche austreten. Ja, man nimmt ja sein Heidentum immer mit, wo man hintritt, das ist ja das Schlimme. Aber es muss eine Trennung geben mit den dunklen Dingen. Und das ist auch so eine schöne Sache, die man verfolgen kann bei dem Jakob. Aber jetzt kommt er zurück und da ist ihm die größte Angst, wie kann ich dem Esau wieder gegenübertreten. Und wie er hört, der Esau, sein Bruder, zieht ihm entgegen mit 400 bewaffneten Soldaten. Da hat er Angst. Und jetzt kommt er auf den Trick und sagt seinen Mitarbeitern, seinen Viehhirten, wenn ihr dem Esau begegnet, dann sagt ihm, wir sind deine Knechte. Er versucht sich so weit zu demütigen, das, was er vorher nicht fertig gebracht hat, so weit zu demütigen vor seinem Bruder. Und dann hat er 500 Tiere in seinen Herden und sagt, es gehört dir alles. Er schenkt seinem Bruder, wenn er nur wieder die Gunst seines Bruders erhält und im Leben bleibt. Das lesen Sie in den ersten Versen, da waren auch noch die Engel Gottes begegnet in Mahanaim und haben ihn aufgerichtet und getröstet. Und er hat noch mit Gott gebetet und hat gesagt, das schöne Wort, das für unser Leben so wichtig ist, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Das ist der Gott Jakobs. Das Wunder ihres Lebens. Und wenn Sie zurückblicken, können Sie auch nur noch so sprechen. Das habe ich nicht verdient. Kommt ja manchmal bei uns mit dem Verdienen. Verdient haben wir gar nichts. Es ist alles überwältigende Gnade Gottes gewesen, dass er so viel Stück Vieh mitbringen kann, dass er diese Frauen, diese Kinder mitbringt und nun wieder zurückzieht ins Land der Väter, wo Gott ja die Verheißung gegeben hat. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Gott gegenüber sich als Knecht zu bezeichnen, ist ein ganz herrliches, herrliches Ehrenwort. Wissen Sie das? Der Messias in Jesaja, der kommende Heiland, wird ja als der Knecht Gottes bezeichnet. Das finde ich das Allerschönste. Knecht Gottes. Sie müssen ein Knecht Gottes sein. Herr, ich will dir dienen. Auf deinen Befehl. Es gibt es ja in unseren Arbeitsverhältnissen nicht mehr. Ich kenne keine Knechte mehr. Früher auf den alten Bauernhöfen gab es noch Knechte. Aber heute will jeder Arbeitnehmer in seiner Würde betrachtet sein. Aber Gott gegenüber sind wir arme Knechte, unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Und die Maria sagt dann, ich bin des Herrn Magd, als ihr angekündigt wird, dass sie den Heiland Jesus gebären wird. Wir sind unnütze Knechte, unwürdig für all das Gute, das wir empfangen haben. Und dann, nach 20 Jahren Fremde, kehrt er nun heim. Er hat seine Viehherden vorausgeschickt, seine Hirten sind vorausgegangen. Und jetzt steht er einsam da am Jabbok. Er bringt noch die zwei Frauen hinüber, die Lea und die Rahel bringt er hinüber über den Fluss. Und er bleibt allein zurück. Und das sind solche Stunden in unserem Leben, wo wir ganz allein sind. Die gibt es ja manchmal vor Operationen, wo man noch wach liegt. Oder an schwierigen Erlebnissen, an einem Grab, wo wir stehen, nach schweren Enttäuschungen. Und da heißt, da rang ein Mann mit ihm. Gott ringt um uns. Jakob weiß lang nicht, wer dieser Mann ist. Es gibt ja ein paar Stellen im Alten Testament, ganz geheimnisvoll. Bei Melchisedek haben wir es bei Abraham. Da begegnet dem Abraham Christus. Er erkennt das, der König von Salem, der Brot und Wein bringt und segnete den Abraham. Und jetzt, da rang ein Mann mit ihm. Ja, das ist eine Erfahrung, dass Gott mit uns ringen muss, weil wir oft so sehr unseren Weg gehen müssen. Und das kommt oft in der Bibel vor, wenn Sie das lesen, beim Jeremia oder beim Hiob, wo es dann heißt, dass Gott uns den Weg vermauert. Und da müssen Sie ganz wachsam sein, dass Gott unsere Kraft stoppt, uns bremst, aufhält, dass sie nicht widrig umsehen, sondern Gott sagt, halt mal. Und Gott will ihm begegnen und der Jakob natürlich als stolzer Mann sagt, den ringe ich nieder. Und das ist ganz wichtig, den ringen sie nicht nieder, diesen Mann, der da mit ihm rang. Wie Gott, was ist das, eine Erscheinung, bleibt im Geheimnisvollen drin. Gott ringt mit Jakob und Jakob kann ihn nicht halten. Er will diesen Fremden halten und er schlägt ihm auf seine Hüfte und fortan hinkt Jakob, das ist ganz merkwürdig, sein Leben lang hat er den Knicks gehabt beim Laufen, er konnte nicht mehr richtig laufen, weil diese Hüfte verletzt war. Und wir tragen ja alle auch aus unserem Ringen mit Gott solche Erfahrungen, wie dass Gott uns Dinge aus der Hand schlägt und wegnimmt. Wir erwarten das immer, dass so nach unserem Plan das geht, dann sagt Gott, stopp halt mal, ich bin der. Und das ist ganz wichtig, dass er schwach geworden ist, dieser Jakob, ganz schwach geworden. Er kann nur noch eins rufen, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Denn er will den Namen wissen, der Name wird ihm nicht gesagt, wer bist du denn? Aber hier wird es ihm ganz wunderbar gesagt, von Jakob, das Einzige, was uns bleibt, ich lasse dich nicht los. Und zum ersten Mal muss er eingestehen, dass er nichts kann ohne diesen Herrn, der ihn segnet. Und das ist eigentlich ganz wunderbar, wie das im Alten Testament schon anklingt, die totale Schwachheit, Ohnmacht. Herr, ich brauche dich. Ich weiß nicht, was kommt und wo ich hingehe. Ich bewältige die Situation nicht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Esau geht. Aber dieses ganz feste Vertrauen, dass der lebendige Gott, der sich offenbart hat, auch diesem Jakob, der segnende Gott, über ihm steht und in diese Zukunft hineingeht. Dieser schwierige Schritt im fremden Land, der Esau, der ihn bedroht, kommt. Eine ganz wunderbare Gotteserfahrung, die sie machen dürfen. Ihnen wird nicht erschlossen, wie ihr Leben weiterläuft und was kommt, aber nur das, ich lasse dich nicht los. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nichts mehr tun. Wir kennen das ja wieder beim Paulus, der ja so offen von seiner Schwäche spricht. Bei ihm war es eine große körperliche Krankheit. Und dann sagt er, Herr, nimm doch mir die Krankheit weg. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genug sein. Gott lässt seine Leute durch viel Hindernisse und Schwachheit gehen. Sie sind nie die Kraftbolzen dieser Welt, aber sind die Gesegneten Gottes, die in der Begrenzung ihrer Kraft und ihrer Chancen dem Herrn dienen. Es kommt dann später, wenn Sie weiterlesen bei dieser Geschichte so schön, wie der Esau dem Jakob begegnet. War alles plötzlich verwandelt. Warum? Sagt er, Jakob will ihm dann all die Güter anbieten und der Esau will das gar nicht und so weiter. Und sagt er, es war ganz merkwürdig, als ich gestern habe ich dein Angesicht gesehen wie Gottes Angesicht. Auf einmal hat Gott mit dem Esau geredet. Und das ist das ganz Wunderbare, dass in den Krisen unseres Lebens, wo wir gar nicht mehr weiter können, wo du drinsteckst und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Meine Kraft ist gebrochen. Gott erst seine ganze herrliche Kraft an dir zeigen kann. Und das ist die Erfahrung, die Glaubende in der Spur Jakobs fortwährend machen dürfen. Der Gott Jakobs, der uns segnet, es ist gar nicht mehr unser starkes Ich. Das starke Ich ist eine ganz, ganz große Gefahr unserer Person, dass wir immer das selber machen wollen. Heute geht es ja so weit, dass viele sagen, ich brauche keinen Christus am Kreuz, ich kann selber ein guter Mensch sein. Kannst du doch gar nicht. Genier dich nicht an deiner Schwäche, genier dich nicht auch an deinen Sünden, sondern freu dich, dass du einen segnenden Herrn hast, der dich gebraucht und in seinen Heilsplan einbeziehen lässt. Und das ist die wunderbarste Erfahrung in diesem Pniel, so heißt dieser Ort, die man machen kann, dass dieser Gott diesen schwachen Jakob segnet und sagt, du Jakob, ich lass dich nicht los, ich segne dich. Und er gibt diesem Jakob einen neuen Namen. Das hat ja eine ganz große Bedeutung in Israel. Unsere Namen, ich kann es Ihnen nicht erklären, warum ich den Namen Windrich habe. Es gibt in ganz Deutschland vielleicht 10 Leute, die das haben. Bei mir müssen Sie im Internettelefonbuch bloß Windrich eingeben, dann haben Sie meine ganze Straße schon, ohne dass Sie da lang blättern müssen im Internettelefonbuch. Das ist merkwürdig, auch schon mein Nachname ist ganz schwierig. Es ist nicht Schiefbauch, nicht Schiffbruch, sondern Schiffbruch, weiß auch nicht warum. Unsere Namen haben ja keine Bedeutung. Doch mein Vater hat damals die Geschichte von der Besiedlung Ostpreußens gelesen. Da war der Ordensritter Windrich von Gniprode und mein Vater hat sich für historische Personen sehr begeistern können. Und dann habe ich den Namen bekommen. Ich habe keine großen Probleme damit. Aber in der Bibel haben Namen eine Bedeutung. Und das ist ganz wunderbar, dass Israel zum Gottesstreiterischen geworden ist. Das ist das Allerschönste, wenn man Gott zum Freund hat und den Segen Gottes erkämpft. Und das ist an dem Jakob ganz wunderbar groß. Er wird in der Bibel nie irgendwo schräg angesehen. Aber er hat lernen müssen, dass es die falschen Methoden sind, wenn er mit seiner trickreichen Art versucht, etwas von Gott zu erkämpfen, sondern die große, wunderbare Verheißung, du darfst den Segen Gottes packen. Gott hat es wahnsinnig gern, wenn du ihm den ganzen Segen abforderst. Und wenn Sie hier die stillen Tage haben auf der Lahö, wünsche ich Ihnen, dass Sie das über Ihren Lebensschwierigkeiten so erbitten. Herr, es ist so schwierig, jeder von uns, der Kinder hat und der in einer Ehe steckt, weiß, da gibt es überall Probleme. Im Beruf gibt es Probleme, das mit dem Geschäft läuft nicht so, wie es sollte. Und das ist auch oft mit den, nicht nur die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, auch die Wohnsituation, so ganz viel Schwierigkeiten. Die Gemeindesituationen sind so schwierig. Und da hast du gesagt, Herr, ich lasse dich jetzt nicht los. In dieser Stille will ich deine Hand packen. Und ich will deinen Segen haben. Was ist denn der Segen? Wo Gott uns groß macht, uns schwierige Leute wie der Jakob, war kein Vorbildscharakter, aber einer, der weiß, ich brauche den Segen Gottes, ohne Segen Gottes läuft gar nichts. Und das ist so herrlich, dass uns der ganze Segen Gottes in Christus da gegeben ist. Wir tragen ja alle die Spuren auch in unserem Leben, wie der Jakob, der da hinkt, von unseren Begegnungen mit Gott. Ich habe es Ihnen schon gesagt, dass auch der Paulus seine körperlichen Gebrechen genommen hat. Darum stimmt es ja gar nicht. Wenn du glaubst, dann hast du keine Krankheit mehr. Im Gegenteil, wir haben auch mit Gott gekämpft. Das fängt schon an um unsere Kinder, um die wir gebeten haben. Und viel, was wir dort auch erlebt haben, auch in unseren Lebensbiografien gibt es diese Bruchpunkte. Manchmal sollte man sich vielleicht am besten an den Rand der Bibel schreiben, wenn man solche Situationen mit Gott gehabt hat und die uns dann so geprägt haben, wo die uns auch Wunden zugefügt haben. Aber dass wir uns dann daran erinnern, später doch, das war damals. Damals, wo ich so tief in der Schwermut war, wo ich gar keine Hoffnung mehr hatte, und dann ist mir Christus so groß geworden mit seiner Hilfe. Und dann sind auch diese Dinge so groß. Wir tragen ja auch an unserem Körper von den Krankheiten, die wir haben, viele Spuren der Güte Gottes mit uns und wo Gott uns auch unsere Begrenzung bewusst gemacht hat. Viele von ihnen, die hätten gerne einen ganz anderen Beruf ergriffen, dann wurden sie von Gott total anders geführt. Jeder hat ja seine Spuren, das ist wunderbar, wenn sie mit Gott ringen und kämpfen, aber sie können Gott nicht zwingen, Gott sei Lob, und dann können sie ihn nicht zwingen, dass er nach unserer Pfeife tanzt, sondern sie dürfen entdecken, dass er sie Segenswege führt. Und das ist so schön, wenn man im Alter bei uns ist, so wie ich alt bin, uralt, wenn man dann, ich habe es Ihnen erzählt, als ich Urenkel besucht habe, gleich 4 Stück, wenn man alt ist, dass man zurückblickt und sagt, ich habe oft in meinem Leben gedacht, Gott hat mich in eine Sackgasse manövriert. Ich weiß noch, wie ich nach Stuttgart kam, in die Gemeinde, habe ich gesagt, ich bleibe kein Jahr hier. Es war so schwierig, unheimlich schwierig, eine Feindschaft ohnegleichen. Auch gegen das Evangelium, man hat uns die Jugend verwehrt, man hat gesagt, das hat einfach gar keinen Wert. Und jetzt sind wir 30 Jahre geblieben, weil der Herr eine Segenszeit draus gemacht hat. Und das werden Sie auch erleben auf schwierigen Wegen. Sie dürfen mit Gott ringen. Ich lasse dich nicht los. Du segnest mich denn. Und wenn du mich diesen schwierigen Weg führst, ich will einen Segensweg daraus haben. Es wurde ja nachher bei dem Jakob noch viel schwieriger, als seine Kinder ihn so geführt haben, dass plötzlich sie heimkommen und sagen, der Josef ist nicht mehr da. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen. War ja auch eine Lüge. Und dann wissen Sie ja, wie das weiterging, wie die nach Ägypten gegangen sind, ihre Lebensmittel geholt hat. Und dieser Jakob ist ja ein Mann, der das in einer schwierigen Lebensführung erlebt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es gibt in unserem Leben Situationen, das haben wir in Jesaja 54 beschrieben, Gott hat ein klein wenig im Augenblick des Zorns sein Angesicht vor uns verborgen. Das ist ganz schwer, wenn man plötzlich nicht mehr die Güte Gottes sehen kann. Aber warten Sie, mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. In dieser Welt gibt es Erschütterungen, die sind furchtbar, wenn Berge zusammenbrechen, aber die Gnade Gottes, das ist das Allergrößte, wo er dich hält und dich durchführt, und zwar durchs Todestal am Schluss. Das ist ganz groß. Gestern Abend hatten wir es nochmal davon. Diese große Verheißung, dass der Jakob für uns ein Träger der Gnade Gottes ist, der das erlebt hat und der das entdeckt hat. Und dass wir nicht von einem dunklen Schicksal gesteuert werden. Der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Und das hat er entdeckt. Und das ist das Allerwichtigste im Leben, dass Sie das wissen. Jesus ist bei mir. Und wo ich auch dann wieder zurückgehe in meinen Platz, er ist bei mir und er segnet mich. Auch egal, was da war, das darf ich bei ihm in seinem Licht bereinigen. Das war für den Jakob ganz wichtig. Die Fehltritte, die er gemacht hat, wo er gemeint hat, er sei, wie wir in Württemberg sagen, ja, das Cleverle, der so clever alles macht. Er könnte das alles so lösen, das kann er gar nicht. Das kann nur Gott in Ordnung bringen, dass ich vor ihm alles bekenne. Und er erlebt das dann, wie das geschieht. Es gibt ein schönes Bild, wenn Sie mal auch ins Rixmus, das ist in Petersburg, auch glaube ich dieses Bild, der Kampf Jakobs mit Gott. Und das ist in diesem Bild so toll, wie der Jakob rückwärts fällt in diesem Ringen, und da sieht man auf der anderen Seite eine ganz starke Hand, die hinter ihm ausgestreckt ist und die ihn wieder hält. Das hat Rembrandt ja selber erlebt. Rembrandt hätte einen kometenhaften Aufstieg gehabt, tollstes Haus in Amsterdam besessen mit allen teuren Bildern und chinesischen Vasen und Teppichen aus Italien und was alles Mögliche. Und dann ist ausgerechnet am größten Erfolg seines Lebens, als er diese Nachtwache gemalt hat, das schönste Bild im Rijksmuseum, dieses grenzgrandiose, die Schützengilde den Auftrag gehabt, er hat gesagt, so sehe ich doch nicht aus. Das kennen Sie ja, wenn Sie jemanden fotografieren. So doof sehe ich doch nicht aus. Die haben das Bild gar nicht bezahlen wollen. Und der Rembrandt war ruiniert über der größten Leistung seines Lebens. Und dann ist seine Frau Saskia noch gestorben. Hat ja vorher noch das Bild gemalt, wo die Saskia auf seinem Schoß sitzt und er hat das Sektglas in der Hand und die Pfauenfeder im Hut. Und an der Wand ist diese Rechnung da, wo die große Summe aufgeschrieben ist, was er da gezecht hat. War ein lebenslustiger Mann. Und dann ist alles zusammengebrochen in seinem Leben. Das ist bei Rembrandt so gewaltig. Und dann hat er diese biblischen Geschichten gemalt. Der Jakob, der fällt und doch die Hand Gottes hält ihn wieder. Und das ist das Geheimnis ihres Lebens. Sie ringen mit Gott und sie wollten manches in ihrem Leben anders haben. Gott sagt, ich habe dich geführt. Er hat uns in dieses Leben hineingestellt und wir stehen unter seinem Segen. Das ist alles ganz grandios. Und darum ist das mir immer in den Liedern, gerade bei Paul Gerhardt, so herrlich, der Gott Jakobs, der uns führt, uns untreue Leute, dass wir das erfahren dürfen. Und der Bruder, der plötzlich sagt, als er ihn trifft, ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Wenn ein Bruder nach großer Streit in seinem anderen Brudergesicht Gottes Angesicht sieht, sind schon Geheimnisse, wie Gott auch die Schwierigkeiten unseres Lebens lösen kann. Und da möchte ich Ihnen einfach Mut machen, das ist bei dieser Jakobsgeschichte so herrlich, dass es eine Heilsgeschichte Gottes wird aus dem Unheil eines schrecklichen Zankes und eines Streits und eines Kampfes, den die beiden miteinander geführt haben, dass man das erleben darf. Wie heißt es im Psalm 130? Erkrön dein Leben mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist gar nicht das Tolle, was wir geschafft haben, sondern in unserem Leben ist das das Wunderbare, was Gott hineingepackt hat, an unverdienter Gnade. Wir haben das nie verdient. Das ist alles ganz wunderbar. Und einer unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb wissen Sie, solch ein Evangelium gibt es nirgendwo in der Welt. Da können Sie alle Religionen durchsuchen, gibt es nirgendwo. Es gibt es nicht in der Psychologie und wo Sie suchen. Das ist das Herrliche am Evangelium, dass Menschen Ruhe finden über ihrem Leben und wissen, dass der Gott Jakobs mein Herr ist, der mich führt und an dessen Hand ich fröhlich ziehen darf, mein Leben lang. Und dass er zurückgeht in das Land, das war ganz wichtig, weil Gott die weitere Geschichte mit ihm machen will. Und die Geschichte geht weiter durch alle Wirrnisse der Menschen. Macht Gott seine Heilsgeschichte. Und da sind Sie dran beteiligt, an Gottes Heilsgeschichte. Und da dürfen Sie mit Gott ringen, Herr, ich will doch mit dir noch was erleben. Darum ist es mir auch so wichtig, es gibt auch im Alter nicht unnütze Perioden. Solange sie Gott am Leben erhält, will er sie zum Segen setzen für andere. Und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Und da dürfen Sie mit Gott ringen und fragen, Herr, wo brauchst du mich? Ich denke an einen Schuhmacher in den Karpaten, der TB hatte. Und dann wusste ich, lebe nur noch ein paar Wochen. Dann hat er gesagt, Herr, wenn ich nur ein paar Wochen lebe, dann möchte ich noch jemanden zu dir führen. Gab da im Kommunismus genügend gottlose Leute, und sage, ich möchte einen zu dir führen, und am liebsten einen aus deinem Volk Israel. War eine kühne Bitte. Von den lungenkranken Mann in den Karpaten Rumäniens. Und da kommt ein großes Unwetter und ein Ehepaar sucht Zuflucht in dieser kleinen Hütte. Und die reden miteinander einige Stunden. Wer war das? Das war Richard Wurmbrand. War damals ausgebildet. Der spätere rumänische Pastor, der so viel in Haftlager war und so viel über die verfolgten Christen geschrieben hat und so gewirkt hat, so mutig. Er war in der kommunistischen Kaderausbildung in Moskau. Die spätere Ministerin Anna Pauko war auch in dieser Klasse drin. Und an der Führungsklique der Kommunisten war ausersehen, den kommunistischen Untergrund in Belgien zu organisieren. Und da hat ihn das Wort von Jesus getroffen. Und wenn das ein lungenkranker Schuhmacher hinbringt, was dürfen Sie noch tun? Ich will auch noch was mit meinem Leben machen. Ich bin nicht mehr so Portionär, sondern ich möchte noch was tun für dein Reich. Du hast den Jakob benutzt und gebrauche mich auch, dass ich zum Segen sein kann für meine Umwelt. Es ist immer ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes und seiner Gnade und seiner Treue, wenn er sie gebraucht und zum Segen setzt. Und das wünsche ich Ihnen auch, wenn wir dann heute auseinandergehen, dass das mit Ihnen geht, die wunderbare Segensgeschichte. Mit Gott ringen, aber ich kann ihn nicht überwältigen. Ich will ihn auch gar nicht auf meine Spur bringen. Es ist ja ganz interessant, dass Jesus im Johannesevangelium immer sagte, dass er nichts tun kann, was nicht der Vater im Himmel will. Sie meinen immer, Jesus könnte alles. Nein, Jesus kann nicht alles. Er will nur tun, was der Vater im Himmel will, Gehorsam. Und das war für unser Leben wichtig. Wir wollen nicht das Blaue vom Himmel herunter erbitten, sondern Herr, dein Wille geschehe. Und ich möchte in deiner Spur bleiben, aber ich weiß, es ist deine Segensspur und die steht über im Leben. So dunkel auch die Dinge manchmal sind, so schwierig die Probleme sind, die sie als unlösbar sehen. Sie stehen unter der Barmherzigkeit und Treue Gottes, der sie segnet und der sie gebraucht. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir auch, dass dieses Wort in den Adventstagen uns wieder begleitet, deiner Treue und deiner Barmherzigkeit. Das ist so groß, dass du nicht handelst nach unseren bösen Taten, sondern nach deiner unendlichen Barmherzigkeit. Du vergibst auch alles, was Unrecht war. Wir wollen das auch in deinem Licht wieder aussprechen und erkennen, dass du segnest, wo wir dich suchen. Und du willst unser Leben segnen. Das ist dein Plan, darum hast du uns in dieses Leben gestellt. Und wir dürfen Zeugen sein deiner großen, barmherzigen Führung in unserem Leben, wie wir das erfahren. Wir bringen dir auch die ganzen notvollen Dinge unseres Lebens, die uns jetzt auch beschäftigen in solcher stillen Zeit wie hier. Wir bringen sie dir, dass sie uns löst, auch die Menschen, die uns so viel Schmerzen machen, die uns so viel Verletzungen zufügen. Auch das alles, was wir nicht lösen können, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme unseres Lebens, du sollst dich darin verherrlichen als unser Herr und Heiland und Retter und Erlöser. Amen.